Ich freue mich, Chris und Joey und Charlotte, dass ihr hier seid. Vielleicht wartest du noch einen kleinen Augenblick. Ich habe noch eine Geschichte, an die ich mich erinnere, die Woche zu mir gekommen ist. Und jetzt wollte ich euch drei die erzählen, weil ihr jetzt hier seid. Und zwar ist da ein Lehrer in seiner Klasse und er stellt den Schülern eine Frage. Er sagt, wenn ihr eine Tasse Kaffee in der Hand habt und dich jemand anrempelt, während du da stehst, warum verschüttest du Kaffee? Und die haben ein bisschen gegrübelt, ist nicht ganz einfach, aber vielleicht doch. Die haben gesagt, naja, weil der mich angerempelt hat, deswegen verschütte ich meinen Kaffee. Und dann sagte nun der Lehrer Folgendes und gab dieser Geschichte seine Tiefe. Der Grund, sagte er, dass du Kaffee verschüttest, liegt daran, weil du Kaffee in deiner Tasse hattest. Wenn du Wasser in deiner Tasse gehabt hättest, dann hättest du Wasser verschüttet. Das ist logisch. Und dann erklärte er, immer wenn dich das Leben anrempelt, wenn das Leben dich erschüttert, dann kommt genau das aus deinem Herzen, aus deiner Tasse, was du gerade trinkst. Trägst du Neid, Wut, Zorn in dir, dann ist das, was in diesem Moment, wenn der dich anrempelt, aus dir herauskommt. Trägst du aber Liebe, Mitgefühl, Freundlichkeit und Dankbarkeit in dir, dann ist es das, was in dem Moment, wenn du angerempelt wirst, aus dir herauskommt. Darum sagte der Lehrer am Schluss, darum frag dich an jedem Tag, womit füllst du deine Tasse? Darüber könnt ihr nachdenken, wenn ihr wollt, während der Predigt noch. Ich hoffe, die anderen haben auch ein bisschen zugehört. Ich finde das richtig niveauvoll. Überlege dir jeden Morgen, womit füllst du deine Tasse? Es könnte sein, dass sich jemand anrempelt und dass dann was überschwappt. Lass es das Gute, die Liebe, die Freundlichkeit sein und die Dankbarkeit. Okay, das war's. Jetzt könnt ihr los, wenn ihr noch Kinderstunde macht. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja, für euch anderen alle und ihr, die hier bleibt, heute das Thema ist vom Lieben und zornig sein. Also vom Lieben und zornig sein. Unter dieser ganz großen Überschrift, Gott ist besser, als wir von ihm denken, haben wir schon ein paar Mal in der Predigt über Gott gesprochen und nachgedacht. Wie ist er? Wer ist er? Was will er? Mein Lieblingstext zu diesem Thema kennt ihr auch schon, 1. Johannes 4, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darum geht es in der Bibel. Wenn man es zusammenfassen will, die Bibel in einem Vers, dann wird dieser Vers sehr viel Auskunft geben über Gott und seinen Plan. Darum geht es in der Bibel, Gott, du und ich. Und da gibt es eine Verbindung, einen Sinn, ein Ziel. Da gibt es einen Weg, eine Wahrheit und die heißt Liebe. Und wenn dieser Gott Liebe ist, was soll denn dann daraus kommen? Freundschaft natürlich. Darüber haben wir schon einige Male gesprochen. Das war nur die Einleitung. Ich möchte heute einen Schritt weitergehen und möchte mit euch gerne mal über den Zorn reden. Was würdet ihr so aus dem Bauch heraus sagen? Ist Zorn eher gut oder ist Zorn eher schlecht? Das ist der Teil der Predigt, die wir wieder mitmachen können. Ich würde gerne eine Antwort. Ist Zorn eher gut oder ist Zorn eher schlecht? Hat jemand eine Antwort? Ja?
Die Frage ist, wie wir darauf reagieren.
Also es könnte umkippen und dann ist Zorn nicht mehr gut, aber erstmal, ja. Okay, bitte.
Kommt darauf an, worüber ich zornig bin.
Ja.
Ich zornig bin.
Okay. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt, wenigstens ein bisschen. Da ist noch eine Hand, ja? Ja, bitte.
Also ich würde sagen, also Zorn ist ein Werkzeug. Er ist einfach erstmal neutral. Ich kann ihn zum Guten nutzen, wie Jesus bei der Tempelreinigung. Ich kann ihn aber auch zum Bösen nutzen, wie jemand, der gegen ein anderes Land gerade kriegt.
Ja, ist ein Werkzeug, dankeschön. Wenn ich erstmal vom Zorn spreche, dann werden vielleicht manche auch ungute Erinnerungen daran haben. Leute, die zornig sind, denen mag man irgendwie nicht so gern begegnen. Geschweige denn die Zielscheibe von Zorn werden, den Zorn abkriegen. Zorn, das klingt manchmal wie Rache, wie ungebremste Wucht. Keine Gnade, lieber nicht dabei sein. Selbst wenn wir selbst der Täter sind, fühlen wir uns mit Zorn nicht immer wohl. Wisst ihr noch in eurer Kindheit, wenn Papa früher wütend war? Ich kann mich noch total gut daran erinnern, wenn ich was ausgefressen hatte und meine Mutter dann sagte, warte mal, wenn der Vater nach Hause kommt. Freut man sich doch eigentlich. Aber mit dem Unterton klingt das nicht verheißungsvoll. Also ist Zorn eher gut oder eher schlecht? Um das ein bisschen zu sortieren, habe ich mal KI gefragt in Sachen Zorn. Was ist Zorn? Einfach so. Und dann hat sie auch ein bisschen differenziert, so wie ihr das auch gemacht habt, so auf verschiedenen Ebenen geantwortet. Das eine sagt sie, Zorn ist als heftiger Ärger tritt er auf, wutähnlicher Affekt als Jähzorn, und als Zornesausbruch so im Sinne, und dann brachte sie ein Wort, das kannte ich nicht, Zornesausbruch im Sinne einer Affektinkontinenz. Ihr seid doch hier im Krankenhaus, oder? Inkontinenz, Affektinkontinenz, Jähzorn, ja? Das fand ich mal sehr plastisch, wenn man nicht mehr an sich halten kann. Dann hat das eine Dynamik, die auch mir selber nicht gefällt. Affektinkontinenz, also wenn jemand nicht mehr an sich halten kann und es dann auch zu unkontrollierter Wut in Handlungen oder Worten kommen kann. Der Zorn erscheint dann als Beherrscher des Menschen, der eine Gefühlsregung nicht mehr kontrollieren kann, über das Ziel hinausgeht und dann wird Zorn Unrecht. Kennt ihr sowas? Ja, hat wahrscheinlich jeder schon erlebt und vielleicht dabei richtig auch etwas abbekommen. Und dann verstehen wir schon, wenn die Bibel sagt, lass die Sonne nicht über den Zorn untergehen. Wenn das schon so eine heftige Erfahrung ist, dann schlepp das nicht noch am nächsten Tag mit dir. Oder sie rät, sei schnell im Hören und langsam zum Zorn. So eine kleine Bremse vorneweg könnte sein, dass ich erstmal gut zuhöre, bevor ich da so rausplauze. Das ist die eine Art von Zorn, also Affektinkontinenz. Die zweite, das ist ein anhaltendes, gerecht scheinendes Zürnen. Bekannte Formen sind da der Bauernzorn, der Bürgerzorn, der Volkszorn oder der Wählerzorn. Schon mal gehört? Können wir uns vorstellen, ja, 1. Mai, da waren wir ja gestern unterwegs. Menschen sind zornig über manches, was geschieht. Und das ist ein Zürnen an einem falsch empfundenen Verhalten oder einem ungerechten Verhältnis mit dem Ziel, diese schlechten Verhältnisse zu ändern. Das wäre also der Bauernzorn. Und eine dritte Form hat KI genannt, eine besondere Form dieses gerechten Zornes ist dann der heilige Zorn. Es ist ein berechtigter Zorn über etwas eindeutig Ungerechtes. Der heilige Zorn richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen Missstände. Im Idealfall führt der heilige Zorn dazu, sich nicht über eine ungerechte Sache zu ärgern, sondern sich dafür einzusetzen, sie zu beseitigen. Sie deutlich zu benennen, aktiv zu werden, dabei selbst sogar barmherzig zu handeln und andere zum Handeln zu bewegen. Heiliger Zorn kann also wertvoll sein, weil er Energien freisetzt, die dazu beitragen, etwas zu verändern. Der Ärger wird beim heiligen Zorn in positive Energie umgewandelt. Das unterscheidet ihn von seinem alltäglichen Bruder, der Affektinkontinenz. So, mal jetzt eine Einteilung durch KI. Ich fand das mal interessant, dass wir auch Unterschiede merken beim Zorn. Und KI bringt das mal in so eine Form. Also erstens Wutausbruch, zweitens der Volkszorn, der Wählerzorn und drittens der heilige Zorn, der Missstände verändern will. So, mit dieser Definition gehe ich jetzt mal in die Bibel rein und frage mal jetzt Bibel und Zorn. Wie ist das mit dem Zorn in der Bibel? Zorn taucht in der Bibel öfter auf und hat tatsächlich auch unterschiedliche Begriffe, die man so einteilen könnte, wie wir das bisher gemacht haben. Aber ich habe mich gefragt, wenn Gott Liebe ist, ist dann Zorn die zweite Seite von ihm? Gibt es bei Gott auch das Gegenteil von Liebe? Ist er lieb und kann er dann auch noch ganz anders sein? Können wir Gott vertrauen oder müssen wir ihn auch fürchten? Um da mal hineinzugehen, möchte ich noch eine kleine Basis bauen heute mit euch. Ein paar Texte, um ein Fundament zu bauen, wenn wir jetzt losmarschieren und dieses Thema Zorn mal anschauen wollen. Da habe ich drei Texte, die ich gerne als Basis dafür nehmen würde. 1. Petrus 5, da heißt es: Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, 8. Wenn wir heute über Zorn nachdenken, dann klingt dieser Vers, finde ich, viel mehr nach Zorn, der brüllende Löwe und der alles verschlingen will. Solche Bilder kennt die Bibel auch, aber offenbar eher nicht von Gott, sondern von Satan. Der Teufel, der kann Zorn gut. Der Teufel kann Sachen machen und schiebt sie dann Gott gerne in die Schuhe. Manchmal missverstehen wir das und denken, was wir gerade erleben, das ist das Gericht Gottes. Dabei ist es einfach nur der brüllende Löwe, der wieder am Start ist. Also das wäre ein Basisstein. Wenn es was zu brüllen und zum Verschlingen gibt, dann ist das eher die andere Seite. Der zweite Text, den ich als Grundlage nehmen möchte, ist Hesekiel 18, 23. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Hesekiel 18, 23. Gott ist also immer am Leben interessiert, hat kein Gefallen, Leute zu töten, sondern will, dass jeder umkehrt und zum Ziel kommt. Und der dritte Vers, ein bisschen vorher in diesem Kapitel, Hesekiel 18, 20. Nur wer sündigt, muss sterben. Ein Sohn soll nicht für die Schuld seines Vaters zur Rechenschaft gezogen werden und ein Vater nicht für die Schuld seines Sohnes. Gott sagt also, wenn es um Schuld geht, dann muss jeder seinen eigenen Deckel bezahlen. Schuld wird nicht über Generationen weiter vererbt und übertragen. Das sind mal so drei Sätze. Seid ihr damit so einig? Könnt ihr da mitgehen und sagt ihr, ja, das denke ich auch. Also brüllen und verschlingen sind nicht Eigenschaften Gottes, sondern Satans. Das zweite, Gott hat keinen Gefallen, Leute zu töten, sondern ist am Leben interessiert. Und drittens, jeder zahlt seinen eigenen Deckel. Schuld kann man nicht über Generationen weitergeben oder übertragen. Sind wir da so einig? Steht wenigstens so in der Bibel. Und diese Grundlage, die möchte ich jetzt mal anwenden auf einen Text, der vielleicht nicht so klar ist über Gott und was macht der, wie ist der, wo wir manchmal stolpern. Einer von den Stolpertexten in Bezug auf Liebe oder Zorn Gottes, der steht sogar in den 10 Geboten. 2. Mose 20, 2. Gebot, ab Vers 3 lese ich mal. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, das ist der Sinn, und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist so ein Text, da ruckelt es. Wenn wir die anderen drei Texte ernst nehmen, dann ruckelt es spätestens bei dieser Formulierung. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, an den dritten und vierten Generationen. Das klingt ganz schwer, finde ich. Das klingt nicht so direkt danach, Gott ist Liebe. Heimsuchen, ist das die Kehrseite der Medaille. Und wenn ihr das hört, geht's euch, wie geht es euch damit? Ruckelt das bei euch auch oder seid ihr eher da schon mit versöhnt? Lest gerne drüber weg, über die schweren Zeilen in diesem Gebot. Was hinterlässt es bei euch? Gott will leben, können wir so sagen, und Liebe. Ja, aber wenn du was falsch gemacht hast, wenn du so Schnitzbilder gemacht hast, dann geht es dir an den Kragen. Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, Enkeln und Urenkeln. Und wenn ich das so lese in dem Gebot, dann steht es direkt auf der anderen Seite gegen den Text, den wir in Hesekiel gerade gelesen haben, wo die Schuld der Väter nicht übertragbar ist. Wie gehen wir damit um? Gilt hier auch noch, dass Gott Liebe ist und in allem besser, als wir über ihn denken? Wie können wir das lösen? Widerspricht sich die Bibel da? Haben wir da so ein Problem? Nachdem Mose die Gebote zerdeppert hatte, er kam ja runter vom Berg mit den 10 Geboten, mit den 2 Tafeln und dann goldene Kalb hat er zerdeppert, musste er nochmal auf den Berg, hat Gott ihm nochmal 2 Platten gegeben. Und interessant ist, wie Gott diese 2 Tafeln, also diese Wiederholung einleitet, wie er die Übergabe der 2. Tafeln einleitet. Das lesen wir in 2. Mose 34. Er zog an Mose vorüber. Gott zog an Mose vorüber und verkündete: Ich bin der Herr, der Barmherzige und Gnädige. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennt kein Ende. Der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, haben wir gerade gesungen. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim, an Kindern, Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Dieser Nachsatz kommt auch, aber vorneweg, ich bin ein barmherziger und gnädiger Gott. Jetzt frage ich euch heimsuchen, wie versteht ihr das Wort, an dem es ja hängt? Ja? Also die Schnitzbilder machen, die werde ich heimsuchen. Das klingt irgendwie gruselig, oder? Ich werde dich zu Hause finden. So vielleicht. Was Luther mit Heimsuchen übersetzt, das heißt in der Hoffnung für alle sogar bestrafen. Die Hoffnung für alle macht in diesem Gebot, da wird Gott bestrafen. Und da müsst ihr immer ganz vorsichtig sein, wenn ihr Bibelübersetzungen lest. Manchmal sind Bibelübersetzungen gleich eine Interpretation des Textes. Und in 2. Mose steht nicht bestrafen. Das Wort, was da steht, heißt besuchen, kümmern, auffordern oder ernennen. Also nochmal, Gott wird heimsuchen, die Schnitzbilder machen und wir verbinden da irgendwas mit, vielleicht sogar bestrafen. Aber im Hebräischen steht das nicht, sondern da steht besuchen. Und deshalb ist Luther gar nicht so schlecht, wenn er von Heimsuchen, ich besuche euch daheim, spricht. Ich kümmere mich. Ich fordere euch auf. Was meint Gott hier, wenn er sowas sagt? Also wer Schnitzbilder macht, den wird er heimsuchen. Den wird er zu Hause besuchen. Nochmal in dem Text. Es geht um das zweite Gebot. Ich, der Herr, dein Gott, habe dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Du sollst außer mir keine Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild. Und Gott sagt, ich bin eifersüchtig. Mir ist es nicht egal, wenn ihr euch hölzerne Figuren schnitzt und die anbetet. Und ich werde die zu Hause besuchen. Ich werde sie zu Hause suchen, die das machen, dritte bis vierte Generation. Kleiner Exkurs, was passiert, wenn Leute gegen das Gebot doch Holzfiguren schnitzen? Wenn ich das tue, als Großvater, als der Vater der Familie, dann kriegen das meine Kinder mit. Und wenn ich richtig alt werde, dann kriegen das nicht nur die Enkel mit, sondern auch die Urenkel, nämlich vier Generationen. Die sehen, was bei mir so in der Stube rumsteht. Und das, wenn ich Probleme habe, ich meine Sache eben nicht nur zu Gott bringe, zu Jesus bringe, sondern auch noch einen anderen Weg habe, sogar mit einem konkreten Ort und geheimnisvollen Schnitzfiguren. Was lernen die Enkel und Urenkel? Also wenn Opa nicht weiter wusste, dann hatte er immer einen Ort, wo er hingehen konnte. Und du als Opa, du brauchst ihnen das nur nicht mal erzählen oder die damit hineinnehmen. Die Kinder merken sich das. Und wenn es einmal eng wird in ihrem Leben später, wenn sie erwachsen sind, dann erinnern sie sich daran, also der Opa, der hatte einen Altar mit Schnitzfiguren. Und der Opa, der hat sich mal Karten legen lassen. Und er hatte irgendwie Rituale, durch die er Kraft und Erfolg sich irgendwie eropfern konnte. Das müsste den Enkeln und Urenkeln gar nicht erklären. Als ich Vater wurde oder als ich heiratete, da hatte ich eine gute Idee. Ich mache es auf jeden Fall nicht so wie meine Eltern. Das war für mich klar. Das war immer eine Katastrophe. Und ich war ja auch irgendwie vielleicht noch mehr belesen als meine Eltern, die im Krieg aufgewachsen sind. Und da habe ich mir viel vorgenommen. So wie meine Eltern mache ich es nicht. Und das ging auch gut. Zum Beispiel, als Samira geboren wurde, da haben wir sie nicht baden lassen, weil wir hatten in so einem Buch gelesen, lass doch die Schmiere dran, nimm es erstmal auf die Brust. Wir hatten gute Ideen, unsere Kinder zu erziehen. Wir haben vieles gut gemacht. Aber wenn Stress war, ihr werdet es nicht glauben, wenn meine Nerven blank lagen, habe ich es genauso gemacht wie meine Eltern. Ist doch verrückt, oder? Dann nimmst du dir was vor und geht nicht. Aber wie ist das? Ihr braucht den Enkeln nicht erzählen, das mit den Schnitzfiguren. Die kriegen das mit. Und wenn sie mal nicht mehr weiter wissen in ihrem Leben, dann wissen die, ach, der Opa, der hatte noch einen anderen Weg. Gott sagt, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott über Tausende. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Aber wer mit Schnitzfiguren nicht aufhört, den gehe ich besuchen. Den gehe ich zu Hause besuchen. Den besuche ich und hole ihn wieder nach Hause. Den suche ich heim. Darum kümmere ich mich, damit die Sache nicht schief geht und sich auf die nächste Generation überträgt. Jetzt habe ich mich gefragt bei der Predigtvorbereitung, was ist denn jetzt so an Schnitzfiguren dramatisch? Hat jemand von euch Schnitzfiguren zu Hause? Nein, ich denke nicht. Wenn wir die ersten drei Gebote angucken, vielleicht sind wir auch ein bisschen bewegt und sagen, die sind ein bisschen merkwürdig. Keine anderen Götter haben, keine Schnitzfiguren und den Namen Gottes nicht missbrauchen. Die ersten drei Gebote. Manchmal denken wir, wenn es sowieso nur 10 gibt, könnte man die ersten drei nicht noch austauschen mit wichtigeren Themen? So im Sinne von Gebot 5 bis 10, nicht töten, nicht lügen, die Ehe nicht brechen, nicht neidisch sein, das sind doch alles praktische Dinge, die mir helfen, in meinem Leben klarzukommen. Aber keinen anderen Götter haben, keine Schnitzfiguren, den Namen nicht missbrauchen, da denke ich nicht jeden Tag in der Woche dran. Vielleicht jetzt, wo so viel über Klimawandel gesprochen würde, könnte man doch ein Gebot austauschen und sagen, zerstöre nicht die Schöpfung. Das wäre doch ein gutes Gebot, oder? Aber Schnitzfiguren, den Namen, keine anderen Götter haben, ist das wichtig? Aus Gottes Sicht offenbar schon. Erstens gibt es gar keine anderen Götter. Das sind alles Nichtse. Wichtiges Detail. Wer sich also an Holzfiguren hängt, der ist verloren, weil die helfen gar nicht. Gott ist der Einzige, der Echte, das Original, der Schöpfer. Wenn es Probleme in deinem Leben gibt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann weiß Gott am besten Bescheid. Das ist der erste Grund, warum er sagt, keine Schnitzfiguren, das sind Strohhalme. Wenn du dich daran festhältst, du wirst untergehen. Und das Zweite, warum ist das mit den Schnitzfiguren so wichtig? Er liebt uns, ist eifersüchtig. Und er sucht mit Eifer, dass wir seine Liebe abbekommen und die Beziehung hält. Er will, dass unser Leben gelingt und es uns gut geht. Und wenn dann der Opa seine Freundschaft mit dem Schöpfer kaputt macht und noch andere, seine Enkel, mit reinzieht, dann geht Gott den Opa und seine Enkel besuchen. Er sagt, stopp, hör auf damit, Götzen helfen dir nicht, das macht dein Leben kaputt. Und manchmal wird er dann auch zornig, gerade dann, wenn das Kaputtmachen immer weitergeht, nicht aufhört. Ich habe ein kleines Beispiel. Wenn du mit deinem 6-jährigen Sohn im Schwimmbad bist und der hat gerade seine Schwimmstufe gemacht, seine erste, sodass er alleine schon im Schwimmbecken sein kann, dann schickst du ihn, beobachtest ihn gut, aber du schickst ihn, er kann auch mal alleine schwimmen. Und während er da so im Wasser schwimmt, da kommt ein großer Junge, der packt ihn am Hals und stupt ihn so unter Wasser. Der hält seinen Kopf unter die Oberfläche und lässt ihn zappeln. Was machst du dann? Du wirst zornig, oder? Du sagst, stopp, hör auf damit. Und wenn er nicht hört, dann brüllst du so lange und dein Zorn hört nicht auf, bis er das sein lässt. Wenn Bibel vom Zorn Gottes spricht, dann sagt sie, stopp, hör auf damit, ich bin nicht damit einverstanden. Was wäre denn, wenn du in dem Schwimmbad sitzt auf deiner Decke und du siehst jetzt deinen Jungen da im Schwimmbecken und du würdest nichts sagen? Das ist gar kein Zorn. Manchmal denke ich, dass wir viel zu häufig die Klappe halten. Vielleicht sogar wegen Christen müssen freundlich sein. Nein, wenn es Unrecht und Gewalt gibt, dann müssen wir zornig sein. Unrecht darf uns nicht egal sein. Haben wir vorhin schon gehört, nehmen wir mal den Klassiker Jesus im Tempel, Johannes 2, könnt ihr nachlesen. Und er machte sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel heraus. Auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen, die Wechsler schüttete er aus. Die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt das hier weg, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dann später daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrte mich. Jesus war zornig. Der Eifer um das Haus Gottes verzehrte ihn. Wie kam es dazu? Es war wirklich eine Räuberhöhle, ein Stück. Die Menschen, die damals dorthin kamen, um zu beten, zu opfern, da war der Weg gar nicht mehr frei. Du brauchtest Tempelgeld, du musstest umtauschen, da gab es Steuer drauf. Da wollten die Händler Gewinne machen. Außerdem war es laut. Ein Riesengewusel. Jesus sagt, stopp, 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 nein, mach den Tempel nicht zu einer Räuberhöhle. Und er setzt sich ein, damit das verkehrte Treiben ein Ende hat. Dass Jesus im Tempel zornig ist und vielleicht noch hier, dass Jesus im Tempel zornig ist, verstehen wir sehr gut. Vielleicht noch, doch deswegen verstehen wir es gut, das ist auch nur ein paar Minuten, ja. Also sein Zorn war ja nicht den ganzen Tag, sondern hat das fertig gemacht und dann war der zu Ende. Aber in Johannes 3, da gibt es eine Stelle, da hört der Zorn nicht auf. Also wenn wir kurze Zeit Zorn ertragen für eine gerechte Sache, dann sagen wir okay. Aber jetzt lese ich mal noch Johannes 3, 36, da bleibt der Zorn offenbar. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht und wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn Jesus kurzzornig ist, dann gehen wir mit ihm. Aber hier ist eine Situation, wo Gottes Zorn bleibt, wo der endet nicht. Gehen wir nochmal zurück ins Schwimmbad. Was machst du, wenn der Junge im Schwimmbad nicht aufhört? Der stug deinen Sohn unter. Findest du dich dann damit ab? Dann geht dein Sohn eben unter? Nein, natürlich nicht. Dein Zorn bleibt. Der bleibt so lange, bis der große Junge damit aufhört. Und so verstehe ich den Text auch. Wenn Menschen ihr eigenes Leben oder anderer Leben zerstören, dann wird Gott nie sagen, naja, okay, lassen wir es dabei. Sondern sein Zorn bleibt, sein Stopp, hör auf damit, kehre um und werde, geh zum Leben und zum Licht. Und Gott ist auch nicht einverstanden, wenn Menschen ihr Leben kaputt machen. Gott schaut dann nicht weg, sein Zorn bleibt, damit Menschen wach werden, umkehren und Leben gewinnen. So, jetzt komme ich zum Schluss. Ich habe in einer Bibelarbeit ein paar Definitionen über den Zorn gelesen. Bei dieser Predigt habe ich mich so sehr darauf gefreut, dass sie am Schluss kommen. Das sind ganz wertvolle Worte, praktische Worte, um etwas zu verstehen, was schon komplex ist. Hat Gott zwei Seiten, war unsere Frage heute. Was ist die Schlussfolgerung? Was habe ich gelernt vom Zorn Gottes in der Bibel? Der Zorn Gottes ist nicht das Gegenteil seiner Liebe. Es ist nicht die zweite Seite der Medaille. Gott ist Liebe, Punkt. Gott ist Liebe vorne, hinten, oben, unten. Er hat keine Freude am Angstmachen, rumbrüllen und Menschen verschlingen. Mit all dem, habe ich gelernt, ist der Teufel unterwegs. Was ist dann Zorn Gottes? In dieser Bibelarbeit habe ich Thema gefunden, Formulierungen gefunden, die das sehr auf den Punkt bringen. Zorn Gottes in der Bibel ist das, was passieren würde, wenn Gott nicht gütig wäre. Lass mal ein bisschen nachdenken. Zorn Gottes in der Bibel ist das, was passiert, was passieren wird und würde, wenn Gott nicht gütig wäre. Zorn Gottes ist, wenn Gott gegen Unrecht, Gewalt, Zerstörung Stellung bezieht. Wenn er sagt, stopp, ich bin nicht einverstanden. Zorn Gottes ist der Warnschuss vor dem Aus. Die milde Variante tatsächlicher Gefahr. Gottes Zorn ist der Warnschuss vor dem Aus. Die milde Variante tatsächlicher Gefahr. Das, was manchmal so schroff und lieblos erscheint, ist am Ende Liebe, der Warnschuss vor dem Aus, die mildeste Variante tatsächlicher Gefahr. Weil Gott Liebe ist, kriegen wir Menschen seinen Zorn nämlich gar nicht wirklich ab. Sichtbar wird Gottes Zorn über die Sünde nur am Kreuz mit Jesus. In letzter Konsequenz kriegen wir nicht den Zorn ab, sondern er nimmt das sowieso auf sich. Jesaja 53 heißt es, er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt, grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. So spricht es über diesen Jesus. Hier, Golgatha, ist der einzige Ort, wo Zorn Gottes wirklich sichtbar wird. Und da nimmt er die Zielscheibe auf sich. Und darum möchte ich enden, darum nicht vergessen, wenn Gott in Bezug auf uns manchmal zornig ist, dann ist es nicht das Gegenteil von Liebe, sondern das, was passieren würde, wenn Gott nicht gütig wäre. Zorn ist dann Liebe, die gegen Unrecht, Gewalt und Zerstörung Stellung bezieht, nicht teilnahmslos zuschaut. Und nicht vergessen, Zorn ist der Warnschuss vor dem Aus. Die milde Variante tatsächlicher Gefahr. Ich hoffe, dass Gott bei diesem Thema auch besser ist, als wir so landläufig von ihm denken. Mag er uns das auch bei seinem Zorn erleben lassen, damit wir am Ende nicht in die Irre gehen, sondern umkehren, mit ihm leben, ihn lieben, so wie es einer Freundschaft entspricht. Amen. Wie soll es anders sein? Ich habe das Lied für den Schluss der Predigt.